Hast du dich auch schon mal gefragt, welchen beruflichen Weg soll ich einschlagen? Ist der, den ich gerade gehe, der richtige? Und wie haben es meine Idole und Vorbilder geschafft, erfolgreich zu werden? Angst anzufangen oder ein fehlender Plan sind dabei völlig normal. Mein Podcast Durchgestartet wird dir die richtige Portion Motivation, Inspiration und Unterhaltung mit auf den Weg geben. Hier erzählen dir junge Durchstarter von ihren persönlichen Wegen und Erfahrungen hin zum beruflichen Erfolg. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Heute habe ich die Ehre, zwei ganz wundervolle Gäste vor mir sitzen zu haben, auch absolute Premiere dieses Mal für mich. Zu Gast sind heute der 31-jährige Henrik Hüveldorf und der 28-jährige Dominik Bettrey, welche vor allen Dingen als Duo unter dem Namen Dr. Rick und Nick bekannt sind. Die beiden Ärzte haben gemeinsam die Praxis Aesthetify für ästhetische Medizin gegründet und behandeln dort Männer und Frauen mit Hyaluronfüllern, Botox und verschiedenen Lasertherapien. Zuletzt waren die beiden im Krankenhaus. Es ist Assistenzärzte im Bereich der Chirurgie und ja, fokussieren sich jetzt vor allen Dingen auf ihre Arbeit in der eigenen gegründeten Praxis. Zunächst einmal, bevor wir auf das Thema Schönheit gehen, darum soll es heute vor allen Dingen gehen, wäre für mich die Frage vorweg, was bedeutet Schönheit für euch eigentlich? Vielleicht magst du mal anfangen, Rick.
Dann sage ich erstmal herzlich willkommen auch an deine Zuhörerschaft. Schönheit ist natürlich ein Ideal, was über Jahre jetzt schon sich über Länder hinweg definiert. Für mich ist die Schönheit im Endeffekt ein Lebensstil, das ist ein Lifestyle. Wenn ich morgens aufstehe, dass ich meine Q10 auftrage, mir die Haare mache, das richtige Outfit auswähle und danach den Tag genieße. Das ist Schönheit lebig und das kann ich in vielen Facetten tun. Ob ich es jetzt über Kleidung definiere, ob ich es über meinen Lebensstil, wie ich zu Hause lebe oder halt auch mit ästhetischen Behandlungen tue.
Das heißt, Schönheit ist nicht nur vorrangig erstmal, was die äußerliche Fassade angeht, sondern vielmehr eine gesamte Lebenseinstellung, ein gesamter Lifestyle, den man lebt.
Definitiv, genau. Und du hast ja auch fließende Übergänge. Also für mich ist immer die Frage, wo fängt Schönheit an, wo hört es auf? Ne? Wir werden natürlich auch öfter kritisiert dementsprechend, was Hyaluronsäure und Unterspritzung meinetwegen angeht. Aber der fließende Übergang ist ja, du gehst zum Friseur. Dann ist jetzt die Frage, das ist ja schon ein Eingriff. Ne? Wenn Leute sagen, warum lässt du einen Eingriff mit Hyaluronsäure machen, was eigentlich auch ein körpereigener Stoff ist, dann ist die Frage, warum lässt du dir die Haare schneiden? Ne? Das ist ja auch schon wieder ein Eingriff für deine Schönheit. Dementsprechend denke ich, dass der Übergang da eigentlich recht fließend ist und jeder für sich selbst definieren sollte, wo seine Schönheit anfängt und aufhört.
Das heißt, dem Ganzen sind quasi keine Grenzen zu setzen. Es fängt bei Haaren an, hört bei minimalinvasiven Eingriffen auf, beziehungsweise geht dann über in operative Eingriffe.
Genau, über minimalinvasive Eingriffe.
Genau, ja. Also da sind dem Ganzen keine Grenzen zu setzen. Nun, ja, ist das ja ein langer Weg, denke ich mal, gewesen zur eigenen Praxis. Ihr habt beide erstmal mit dem Studium angefangen. Nick hatte mir erzählt, dass ihr euch durch das Studium auch kennengelernt habt. Vielleicht genau. Mögt ihr da mal meine Hörer so ein bisschen abholen, wie das ganze Thema bei euch begonnen hat.
Ja, erstmal ein herzliches Hallo von mir, von Nick. Henry und ich haben uns im Studium kennengelernt, und zwar in Budapest. Henrik hatte zunächst in Pécs studiert.
Nee, Szeged.
Szeged hast du schon.
An der rumänischen Grenze ist
stimmt,
das unten.
Genau. Und ist dann nach dem Physikum, nach den ersten zwei Jahren, nach Budapest gewechselt. Ich habe von vornherein in Budapest dann studiert. Und nachdem dann viele von meinen Mitstudenten dann auch erstmal nach Deutschland sind, war man dann erstmal ja wieder recht alleine im Studium. Und das war eigentlich ganz witzig, weil erste Vorlesung, die ganzen neuen Leute kommt rein, man ist natürlich auch neugierig, wer kommt dazu, und dann sehe ich dann schon, da kommen zwei, drei Jungs vorbei, die sahen ganz sympathisch aus, haben sich dann auch vor mir in die Reihe gesetzt und dann meintest du noch so einfach,
Nee, ich habe von oben nur gehört, der Nick hat so runter gesagt, ey, stabiler Bizeps. Und das war quasi so eine Bromance-Liebe auf den ersten Blick.
Das hat sofort angefangen, dann haben wir uns verstanden, haben viel Zeit miteinander verbracht und haben uns dann sehr gut verstanden. Ich bin dann erstmal nach dem fünften Semester bin ich dann wieder nach Deutschland. Schon, ne? Ja, ja. Anderthalb Jahre war ich dann in Budapest, haben wir die Zeit zusammen verbracht. Mhm. Und dann bin ich, oder habe ich einen Studienplatz in Erlangen bekommen, habe dort dann weiter studiert. Aber muss auch sagen, ja, Henrik ist und war mein bester Kumpel. Dementsprechend
Nick hat auch quasi alle seine Ferien bei mir auf der Couch verbracht.
Ja, genau, war recht häufig zu Besuch. Wie gesagt, Erlangen, da ist Nürnberg nicht weit. Nürnberg hat einen Flughafen, von dem auch Ryanair fliegt. Und nach Budapest waren das irgendwie 15 Euro den Flug. Dann war ich am Wochenende häufiger mal in Budapest. Man kann ja auch sagen, Budapest ist einfach eine Hammerstadt zum Studieren.
Super.
Ja, von dem her war das echt, echt cool.
Ja, ist ja mega, wenn man sich direkt am Anfang des Studiums findet und dann diesen Leidensweg des harten Medizinstudiums da irgendwie gemeinsam durchgehen kann und sich da supporten kann auch.
Ja, es hat auch alles zusammengepasst, weil beide hatten die Intention, in die Ästhetik zu gehen. Ne? Also Henrik als auch ich hatten das Medizinstudium angefangen, weil wir in die Ästhetik gehen wollten. Und ja, da hat alles gepasst.
Ja, ist ja auch immer wichtig, dass wenn man so ein gemeinsames Ziel verfolgt, dass da beide ähnlich Visionäre sind, gleich denken, genau, gleich ticken, dass man da wirklich an einem Strang zieht, im besten Fall, und in die gleiche Richtung dann auch läuft. Dass da nicht der eine sagt, ja, okay, ich will das lieber so und so und so, sondern es wirkt ja schon sehr, sehr eins. Ich hab das schon daran gemerkt, dass du ja am Anfang am Telefon auch direkt so sagtest, nee, also ohne den Rick ein Interview gebe ich schon mal gar nicht. Das ist ein Ding, was wir hier gemeinsam großziehen, und deswegen wollen wir auch unbedingt gemeinsam dieses Interview führen. Wie ist das Ganze dann zustande gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, ihr macht jetzt eure eigene Praxis auf? Was waren so die ersten Steps in die Richtung Selbstständigkeit dann auch?
Das ist jetzt 2,5 Jahre fast her. Ich hatte da mein Studium dann beendet, bin Arzt geworden und ich habe ja komplett in Ungarn zu Ende studiert, denn ich war ja in Deutschland. Du hattest dadurch
ein halbes Jahr verloren,
weil du hast ja Unterschiede zwischen Sommer- und Wintersemester in Ungarn und Deutschland. Dementsprechend war ich ein bisschen eher fertig, bin dann wieder nach Recklinghausen gekommen. Ich bin hier groß geworden damals. Dementsprechend hatte ich hier auch eine super Infrastruktur. Das Krankenhaus ist 3 Minuten von hier. Hier hatte ich mich dann erstmal in der Chirurgie beworben für den Facharzt nachher für die plastische Chirurgie. Ich hatte dann erstmal die Allgemeinchirurgie angefangen für die grundchirurgische Ausbildung. Das schimpft sich Common Trunk. Das dauert 2 Jahre. Nebenbei, meine Mutter ist Kieferorthopädin. Wie ich schon sagte, haben wir hier eine gute Infrastruktur, wir sind praxistechnisch gut aufgestellt. Hatte ich dann damals mit My Best Aesthetics, so hieß das, angefangen, Hyaluronsäureunterspritzung, Botox-Unterspritzung und Lasertherapien anzufangen hier in der Praxis meiner Mutter. Das hatte ich dann für, ich weiß nicht, ein Dreivierteljahr gemacht. Der Grundstein war gelegt, und als Nick dann fertig wurde, hatten wir miteinander telefoniert, und dann habe ich gesagt, hast nicht Bock, nach Recklinghausen zu kommen? Wir wohnen hier in einem schönen Haus, das ist das Haus von meinem Opa, das ist recht groß, da wäre es fast eine Verschwendung, alleine drin zu wohnen, und da Nick eh schon immer auf meiner Couch gewohnt hat in Budapest, war das eigentlich gar kein so, als Best Friends ist das super so zusammen zu wohnen. Für Nick war halt die Frage, ob er nach Stuttgart geht in eine plastische Chirurgie oder dann halt der Vorschlag, hier nach Recklinghausen zu kommen, um mit mir die Praxis weiterzumachen. Und hat sich Nick für Recklinghausen entschieden, hat ja auch in dem Krankenhaus angefangen, in der Chirurgie. Und seitdem machen wir die Praxis höchst erfolgreich zusammen. Ja.
Warum plastische Chirurgie? Ich meine, es gibt ja noch super viele andere Möglichkeiten, die man mit dem Medizinstudium offen hat. Du hast ja selber gerade gesagt, deine Mama ist Kieferorthopädin. Warum sind das keine
Bereiche? Das ist ja auch Ästhetik. Ne? Okay. Das ist ja Zahnästhetik, aber wir leben
Ästhetik. Ich meine, ihr in eurer Praxis beschäftigt euch ja hauptsächlich mit den klassischen Schönheits-Beauty-Eingriffen, die minimalinvasiv sind. Warum gerade dieser Bereich? Ja, plant ihr jetzt erstmal so damit anzufangen und das dann noch auszubauen?
Ja, also bei mir hat das angefangen, schon vor dem Studium wollte ich auf jeden Fall in die Ästhetik. Und in die Ästhetik, ne, als Chirurg gibt es da die plastische Chirurgie. Am Anfang kennt man sich auch noch nicht so aus, informiert sich dann mehr. Ich habe dann auch die alte Serie geschaut, Nip/Tuck. War ich schon Feuer und Flamme für ästhetische chirurgische Eingriffe. Und dementsprechend habe ich dann auch meine Doktorarbeit in der plastischen Chirurgie angefangen, bin gerade noch dabei, die fertigzustellen. Und hat mir echt Spaß gemacht. Also das Handwerkliche, allein das Chirurgische. Und man hat halt wirklich nicht mit palliativen Patienten zu tun, sondern wirklich mit Patienten, die noch wirklich ein Lebensgefühl, Lebenserwartung haben, die super dankbar sind, wenn sie wiederhergestellt sind oder schöner sind oder wieder das Selbstvertrauen haben. Ne? Nochmal die Frage von vorher aufzugreifen, was ist Schönheit? Schönheit ist im Endeffekt auch das Selbstwertgefühl. Also fühle ich mich zufrieden mit mir? Ne? Da gibt es natürlich, wenn man zufrieden mit sich selbst ist, oder ja, dann hat man ein ganz anderes Selbstbewusstsein und das strahlt man dann auch aus.
Ja, mega spannend. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass es mega cool ist, weil du ein fertiges Endergebnis ja auch direkt siehst oder nach Wochen, Monaten der Arbeit dann siehst, dass du weißt, was du da im Endeffekt geschaffen hast und im besten Falle Menschen damit glücklich gemacht hast auch.
Definitiv, ja. Es ist ja auch die Perfektion, also dieses Perfektionistische, das liegt dem Nick und mir. Wir sind selbst sehr auch optisch orientiert. Der Nick hat ja früher schon mit Kunsttouren angefangen, dadurch würde ich mal sagen, stattlichen Körper. Bei mir ist das die Muckibude, also rein Kraftsport, wie wir uns dann ja nachher auch, wie schon hinterher in Budapest kennengelernt haben, über den Sport. Und ist ein Lebensgefühl.
Das heißt, die Perfektion und dieses immer wieder sich selbst optimieren zu wollen, das Beste aus sich selbst rauszuholen, ist genau. So eine Sache, die euch da immer ein Stück weit antreibt. Nun würde ich da mal ganz gerne ein bisschen kritisch vielleicht auch intervenieren, einfach weil ich glaube, dass dem Ganzen auch irgendwo ein Stück weit Grenzen zu setzen sind. Man merkt es ja immer mehr, dass so Schönheit natürlich ein Thema ist, was es immer schon gab, was immer schon wichtig ist. Und wie du auch schon ganz am Anfang richtig gesagt hast, ich meine, wir reden hier nicht nur von Äußerlichkeiten, sondern es ist ein ganzes Lifestyle-Konzept, wie lebe ich, wie ernähre ich mich, lebe ich einen gesunden Lifestyle, trage ich deswegen Schönheit nach außen. Mhm. Aber jetzt kommt der Trend natürlich auch immer mehr. Ich meine, wir haben inzwischen über 1 Million Schönheitsoperationen in Deutschland jährlich, Tendenz steigend und auch immer mehr junge Leute, die dazukommen. Sind diesem Drang nach Perfektionismus nicht irgendwo Grenzen zu setzen?
Ja, also wenn man jetzt mal den Faktor Risiko bei Operationen oder gesundheitliche Schäden rausnimmt, ist natürlich Schönheit auch nur in der gesellschaftlichen Norm anerkannt. Alles, was drüber hinausgeht, wenn jemand extravagant ist, ist natürlich dann auch schon wieder durch die Gesellschaft kritisch betrachtet.
Was meinst du jetzt konkret mit extravagant?
Ja, gibt ja viele, die denen nicht eine schöne, normale große Brust reicht, sondern die brauchen dann die super große Brust. Ne? Das ist ja.
Das heißt, klar, einfach wenn ein Schönheitsideal vor Augen hat, was die, nicht der Norm entspricht.
Richtig, genau. Also das sind ja. Ja, denen scheint es zu gefallen. Also ist jetzt auch nicht unbedingt, nicht alles gefällt mir, wenn es jetzt super größer und wie auch immer ist. Ne? Aber wenn es denen gefällt, dann muss man natürlich schauen, wer hat da zu entscheiden, wie man aussehen darf. Die Person, die es sich an sich machen lässt oder die Gesellschaft.
Ich denke auch. Und gerade Akzeptanz ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Wenn ein anderer sagt, er möchte das so, warum soll man das nicht akzeptieren? Wir werben bei der EM jetzt mit den Regenbogenbinden dann für Homosexualität. Das heißt, wir werben aktiv für Akzeptanz. Warum dann nicht auch in der Chirurgie? Also wenn jemand sagt, er möchte die Veränderung, dann akzeptieren wir das. Ist auch sein Leben.
Ja, also wenn man die Risiken einer Operation, ne, je größer und zum Beispiel gefährlicher die Operation ist, dann muss man natürlich dann intervenieren, muss sagen, okay, das ist jetzt auch schon dann riskanter. Gibt ja viele, also keine OP, ne, also größere ist risikoarm.
Und dann hast du auch die ärztliche Aufklärung.
Richtig, ja. Ne, da hat man die ärztliche Aufklärung, auch die Pflicht zu sagen, das ist gefährlich oder das würde ich jetzt erstmal nicht empfehlen. Aber nichtsdestotrotz, im Endeffekt bleibt jedem selbst überlassen, was er mit seinem Körper machen will. Dann ist natürlich die Frage, was macht wieder die Gesellschaft mit einem, dass man sie selbst wie wahrnimmt, dass man irgendwelche Komplexe hat und so weiter. Das ist natürlich.
Ist ja auch ein mediales Thema, denke ich mal, oder es kommt daher, also wir haben Instagram, heutzutage filtert sich jeder, wenn du dann abends noch in den Spiegel guckst und nicht mehr aussiehst wie in deinem Filter, dann hast du vielleicht schon mal ein bisschen mehr das Verlangen, was zu verändern. Mhm. Das ist ganz klar, das ist hausgemacht, dieses Problem. Aber ob es ein Problem ist, sei dahingestellt. Wir arbeiten minimalinvasiv im Rahmen des Natürlichen und haben da auch sehr ästhetisch natürliche
Ergebnisse. Das heißt, ihr steht auf jeden Fall dafür ein, zu sagen, ja, jeder soll erstmal grundsätzlich machen, was er möchte, was er selbst schön findet, und das unterstützt ihr dann auch, indem ihr sagt, so ja.
Definitiv. Wir haben ja jetzt auch, sag ich mal, 16-jährige Patienten, die mit ihren Eltern kommen und sagen, ich möchte eine Veränderung.
Das ist in Ordnung für euch?
Das ist in Ordnung, wenn wir auch, wir werden dann natürlich auch ausführlich beraten, über Risiken aufklären und natürlich auch einen Kosten-Nutzen-Faktor da irgendwo mit anbetrachten.
Ja, man muss auch sagen, zum Beispiel der Klassiker wäre zum Beispiel die Nasenbegradigung. Ne, was wäre die Alternative? Die sind ja so kurz davor, sind die so unglücklich, die kleinen, die Mädels, dass sie sich um das Messer legen wollen. Und dann sagt man, okay, dann probieren wir es erstmal mit ein bisschen Hyaluron.
Das ist dann schon, das ist ja nicht, wäre es da nicht eher einen Punkt anders anzusetzen und zu sagen, hey, bevor ihr irgendwas euch spritzen lasst oder geschweige denn operativ eingreift, wäre es da nicht erstmal eine Option, am eigenen Selbstwertgefühl anzuknüpfen und zu sagen, hey, werd doch erstmal mit der Nase zufrieden, die du gerade hast.
Das ist ja ein Thema, was die Patienten schon sehr, sehr lange begleitet. Es ist ja nicht, dass sie mit 16 morgens aufwachen und sagen, oh, ich habe eine schiefe Nase, ich muss sie jetzt aber begradigen lassen. Diese schiefe Nase begleitet die Patienten schon ein Leben lang und sie haben sich ein Leben lang damit schon auseinandergesetzt. Und dann kommen sie zu uns. Also es ist nicht so, dass es eine Kurzschlussreaktion ist, sondern definitiv wohl überlegt.
Das heißt, ihr achtet auch konkret darauf, wenn jetzt, sagen wir mal, Patienten, die noch sehr, sehr jung sind, auch bei euch in die Praxis kommen, dass ihr erstmal nachhört, ist das jetzt wirklich ein Problem, das schon länger besteht, oder ist es einfach nur, weil jetzt die beste Freundin gesagt hat, so, ja, guck mal, du hast aber einen Buckel auf der Nase, oder ich möchte unbedingt so aussehen wie meine Lieblings-Influencerin.
Genau, es werden da ausführliche Gespräche mit dem Patienten selbst und natürlich auch dann mit den Eltern.
Genau, das ist Teil der Anamnese, ne, dass wir dann halt fragen, so, ja, wie lange hast du den Wunsch schon und so weiter. Ne? Also wenn da jetzt kommen würde, ja, ich habe das jetzt hier bei einem eurer Influencer gesehen und das fand ich ganz cool, dann sagen wir da schon so, ja, bist du da sicher, und ob man sich das nicht nochmal überlegt haben, eventuell ein Gespräch einfach nochmal mit den Eltern führen.
Also es gibt definitiv auch Behandlungen, die wir ablehnen, soll ich das sagen.
Zum Beispiel, was wäre jetzt so, ist es schon mal vorgekommen, dass ihr echt so gesagt habt, nee, tut mir leid, das geht jetzt gar nicht?
Ganz klassischen Lippen, die einfach viel zu übertrieben sind. Mhm. Das ist natürlich dann auch ein Ruf für uns, ne? Dann heißt es ja, die Lippen wurden bei uns gemacht. Keiner erwähnt, dass die schon 7 Vorbehandlungen bei irgendwo anders hatte.
Oder compliance-bedingte Sachen vom Patienten. Wenn jemand, viele Patienten kommen für die Fettwegspritze. Wir müssen aber auch sicherstellen, die Fettwegspritze ist ja keine Wunderwaffe. Wir können damit jemanden nicht schlank spritzen, wir können Feintuning machen. Und wenn wir sehen, dass die Compliance des Patienten nicht stimmt, das heißt, dass wir davon ausgehen, er lässt sich jetzt die Fettwegspritze spritzen, geht nach Hause und schiebt sich die Pizza ins Gesicht, dann wissen wir ganz genau, sowas lehnen wir kategorisch ab, weil wir wollen zufriedene Patienten haben. Mhm. Und der Patient zahlt dann viel Geld, hat aber nachher keinen Effekt. Dementsprechend, sowas ist etwas, was wir ablehnen würden, oder halt wirklich Sachen, die dann keinen Nutzen haben. Letztens hatte ich eine Patientin abgelehnt, wo ich ihr gesagt habe, tut mir leid, aber du musst da erstmal ein bisschen abnehmen.
Ja, das war für die Jawline, ne?
Das war für eine Jawline-Behandlung, und sie hatte nur ein gewisses Budget, was ausgeben wollte. Dann habe ich gesagt, damit kann ich dir kein zufriedenstellendes Ergebnis machen, zumindest nicht das, was du dir vorstellst. Ja, und dann habe ich gesagt, da müssen jetzt doch erstmal 20, 30 Kilo runter. Das ist auch gut für deine Gesundheit. Als Arzt muss ich dir das auch sagen. Und hat sie im Endeffekt nachher auch eingesehen. Und dann haben wir einen Termin für nächstes Jahr gemacht und haben gesagt, pass auf, du nimmst jetzt erstmal ein bisschen ab und nächstes Jahr gucken wir uns die Gesamtsituation nochmal.
Das heißt, aus eurer Sicht ist es halt dann auch immer wichtig zu gucken, A, wie steht es um die Gesundheit des Patienten, und B, was ist auch realistisch und was ist umsetzbar, dass man da
absolut
fairen Preis findet auch und nicht da irgendwas spritzt und macht und am Ende hat es für keinen
Nutzen. Wir leben vom glücklichen Patienten, vom zufriedenen Patienten. Es bringt uns nichts, kurz Geld zu verdienen, und der Patient geht unzufrieden irgendwo hin und erzählt, die Ärzte haben Mist gemacht.
Ja? Glaubt ihr, dass Beauty-Eingriffe langfristig eure Patienten glücklicher machen?
Definitiv. Definitiv. Es fängt ja früh an. Also wir machen ja jetzt nicht einen komplett neuen Menschen aus der Person. Aber es sind diese kleinen Dinge, die dir Selbstbewusstsein geben. Es sind diese kleinen Dinge, mit denen du den Tag anders startest, ne? Und wie du auch mit anderen Personen kommunizierst. Schönheit eröffnet auch Möglichkeiten im Leben. Man sagt nicht umsonst, hübsche Menschen sind im Allgemeinen erfolgreicher. da ist definitiv was dran und dementsprechend kann man auch immer ein bisschen was dafür tun. Und fürs Selbstwertgefühl oder eben für sein Alter.
Ne, ja, das ist das, was ich denke, dass das den, ja, das Ausschlaggebende ist, dass man sich einfach besser fühlt. Und das ist das, was im Endeffekt wirklich diese Ausstrahlung macht, die einen dann ja selbstbewusster macht.
Mhm. Verstehe. Spannendes Thema auf jeden Fall zu sagen, ja auch schöne Menschen sind erfolgreicher. Es ist auch so, es ist faktisch bewiesen, es ist wissenschaftlich belegt. Finde ich ein super spannendes Thema und dahingehend dann auch zu sagen, ja, wir möchten anderen Leuten eben auch die Möglichkeit bieten, die vielleicht von der Genetik her, von Grund auf nicht das mit auf den Weg bekommen haben, zu sagen, ja, ihr könnt durch kleine Eingriffe, wie ihr sie eben vornehmt, sagen, ihr könnt auch was verändern und aktiv dran an dem Problem, eben, in
Anführungsstrichen. Und wir haben ja auch selbst was gemacht an uns. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir das nur irgendwo an den Patienten herantragen, sondern wir leben es. Ne? Mhm. Also wir hatten gerade schon gesagt, Schönheit ist ein Lifestyle, wir ernähren uns gut, wir gehen ins Fitnessstudio, wir achten auf unseren Körper, wir sind gepflegt und wir sind auch unterspritzt.
Ja. Was habt ihr euch spritzen lassen? Was genau habt ihr gemacht?
Siehst du was?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe da kein geschultes Auge für, aber ich habe beide sehr perfekte Nasen. Also
die Nasen sind gemacht, tatsächlich nicht gemacht. Die hat Mama gemacht, die Nase, aber...
Das höre ich auch zum ersten Mal bei meiner Nase übrigens.
Aber das zeigt ja, dass wir sehr natürlich unterspritzen. Ne? Mhm.
Ja, Natürlichkeit, das ist sehr wichtig, auch wenn wir unterspritzen. Das soll jetzt nicht super auffallen, sondern wirklich natürlich sehr gerne machen. Aber tatsächlich hat der Rick das Kinn aufgespritzt bekommen, weil er vorher auch ein Grübchen hatte.
Das ist ein kleines Grübchen. Die meisten Frauen sagen immer, die finden das süß. Mich hat es gestört, ich wollte es weghaben. Und dadurch hatte ich mir das Grübchen unterspritzen lassen und ich bin gebotoxt in der Stirn.
Genau. Bei mir ist es so, ich bin auch gebotoxt, habe auch das Kinn unterspritzt bekommen und habe die Jawline
ein bisschen unterspritzt. Konturierung des hinteren, genau, Kieferknochens. Und Botox, hast du gesagt.
Bei Männern versucht man dann ein bisschen so den Masseter nachzuahmen, als wenn man die ganze Zeit auf die Backenzähne beißt. Einfach ein männlicheres oder ein schön maskulärer. Genau.
Also das ist auch ein Ding, was jetzt bei Männern immer mehr aufkommt.
Absolut,
dass sie definitiv. Auch was machen lassen wollen.
Und Botox ja auch. Also die Frage ist ja immer, die meisten Leute haben ja immer Angst vor Botox.
Botox, ich meine, ist ja ein Nervengift, oder?
Ja, aber Botox, wichtig zu wissen, Botox benutzen wir seit über 20 Jahren in der Medizin fast ohne Nebenwirkungen. Ja, also es ist ein wirklich sehr, sehr sicheres Medikament, wenn es wohl dosiert ist und wir spritzen sehr geringe Dosen bei uns in der Praxis. Was man mit Botox erreichen kann, ist halt die Prävention, weil ganz viele fragen sich, warum lassen sich junge Menschen schon Botoxen? Es ist ja so, dass du mimische Falten im Gesicht hast und die brennen sich irgendwann in deine Haut ein. Diese mimischen Falten kommen ja aufgrund deiner Muskelaktivität. Und da setzen wir mit Botox an. Das heißt, wir unterbrechen quasi die Mimik in deinem Gesicht. Nicht komplett, du sollst natürlich immer noch einen vernünftigen, natürlichen Ausdruck haben, aber so, dass du keine Falten mehr werfen kannst. Und dadurch, dass du keine Falten werfen kannst, brennt sich das nicht in deine Haut ein und du hast mit 50, 60 noch eine schön glatte Stirn.
Das heißt, ihr sagt doch bewusst, dass ihr gerade bei jungen Menschen eben auch, die noch keine Falten haben, präventiv arbeiten wollt, um eben...
Definitiv, weil sonst ist es ja zu spät.
Ja, sonst schickt man die Falte nicht mehr raus, muss sie eventuell mit Hyaluron noch unterspritzen, um sie dann später wieder rauszubekommen. Weil tiefe Falten, die bekommt man sonst einfach nicht mehr. Die
müssen unterlegt werden, genau. Wenn du jetzt ohne Falten dich schon botoxen lässt, dann wirst du auch mit 50, 60 keinen Falten haben.
Ja, interessant. Was sind so die häufigsten Leiden, mit denen Patienten bzw. Kunden zu euch kommen?
Nase, würde ich sagen. Die Nase. Die
Leiden, ja. Also ich glaube, die häufigsten Behandlungen sind meistens, würde ich sagen, Lippen. Ja.
Aber wenn du über Leiden sprichst, also dann... Ist das doch die Nasenkorrektur? Also,
ich gehe mal davon aus, dass jemand, der unzufrieden ist, womit auch immer, schon wahrscheinlich darunter leidet, sonst würde er wahrscheinlich eher nicht zu euch kommen.
Ja, Lippen ist ja häufig auch eine Optimierung. Also viele haben ja schon schöne geschwungene Lippen und wollen dann einfach noch ein kleines Feintuning mit einer Lippenunterspritzung. Aber wenn wir über Leiden reden, dann würde ich schon sagen, ist das die Nasenkorrektur, weil das kann ich verstehen. Die Nase trägst du zentral im Gesicht und wenn sie dich stört, guckst du dich jeden Tag an und warum sollst du die nicht machen? Ja, und dann machen wir eine schöne kleine Tinkerbell-Nase raus, die wirkt stupsig im Profil und das sieht super aus.
Ist das nicht schon ein bisschen verrückt, wenn wir langsam alle anfangen, gleich auszusehen. Du hast es gerade angesprochen, okay, und dann machen wir eine stupsige Tinkerbell-Nase draus, eine nach der anderen, und dann haben alle auf einmal die gleiche Nase. Geht nicht unsere persönliche Individualität damit irgendwo ein Stück weit verloren? Also
ich denke nicht, es ist ja keine Operation, wo man wie mit einer Form oder mit einer Schablone die Nase macht, sondern man hat ja wirklich seine Nase, die angepasst wird. Also jeder hat, die Nasen sehen trotzdem alle unterschiedlich aus, zum einen. Wirken oft nur kleiner, einfach weil der Schwung geändert wird, der Winkel geändert wird, die Nasenspitze ein bisschen betont wird. Das ist trotzdem noch deine Nase, einfach nur mit ein bisschen Hyaluron drunter.
Also ihr seid da auch ganz klar für, wie gesagt, die minimalinvasiven Eingriffe. Ihr würdet da sagen, okay, operieren ist da jetzt nicht so die Option, oder?
Das kommt drauf an. Man muss das natürlich individuell unterscheiden. Manchmal geht das Ergebnis gar nicht einfach mit Hyaluron, ne? Also wenn man muss auch aufpassen, wie viel Hyaluron man in welche Stelle spritzt, denn dann kann auch mal ganz schnell passieren, dass man wie so eine Avatar-Nase bekommt. Ne? Wenn man den Huckel zu weit oben auffüllen muss mit zu viel Hyaluron, dann sieht das auch aus, als wenn die Nase direkt aus der Stirn kommt. Ist zwar sehr selten der Fall, das ist wirklich nur bei extremen Huckeln der Fall, aber da...
Oder bei schlechten gemachten Unterspritzungen.
Oder so.
Deswegen, ja.
Aber da muss dann, wenn es einen wirklich stört, dann doch dann die Operation her.
Das heißt, da ist Individualität doch wichtig, dass man da guckt, für wen passt was am besten und was ist im Rahmen
das des ist, Möglichen dann das, auch. Das ist wirklich mindestens die Hälfte unseres Termins, ist die Beratung,
ja.
Was zu deinem Gesicht passt.
Wie kann man sich so einen Beratungstermin bei euch vorstellen? Was sind da so die ersten Fragen? Was ist so Teil des Gespräches? Vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen durch so ein
Gespräch... Ja, wenn ich dich abholen würde, du würdest einen Spiegel in die Hand kriegen. Du setzt dich in den Stuhl, du kriegst einen Spiegel in die Hand und dann würde ich dich erstmal fragen, was stört dich? Den Spiegel hast du, damit wir beide über dasselbe reden. Dann erklärst du mir erstmal, was dich stört. Dann analysieren wir dein Gesicht und sagen, das und das und das sind markante Punkte, die weniger in deinem Profil würde dir meinetwegen, weil du ein bisschen progen bist, vom Mund bist, würde zum Beispiel eine Kieferkorrektur ein bisschen weiterhelfen oder dein Profil verschönern. In der Frontalansicht meinetwegen vorderer Wangenknochenaufbau. Dann würden wir da einmal analysieren, was unser Bild ist, wie wir das optimieren könnten und natürlich, was der Patient sich eigentlich wünscht. Und dann guckt man, wie kann man das übereinander legen und was wäre das Beste für den Patienten.
Genau. Also der Klassiker ist zum Beispiel Nasolabialfalte. Ne, das sind die Falten zwischen Nase und Mundwinkel. Die wollen die meisten Patienten einfach weghaben, sagen, ich bitte unterspritzen. So, dann sagen wir, gut, das ist erstmal das Symptom. Die Ursache liegt ja ganz woanders. Ursache kommt ja dadurch, dass du im oberen Gesichtsdrittel, so unter den Augen, so die Wangenknochen, an Volumen verlierst. Gerade im Alter, wenn die Durchblutung nachlässt, nehmen da Fettdepots ab und die Haut fängt einfach an, ein bisschen zu sinken. Dementsprechend, wenn das runtersackt, wird die Falte prominenter. Dann sagen wir, okay, wie wäre es denn erstmal, bevor wir die Nasolabialfalte unterspritzen, machen wir dir einen Wangenknochenaufbau, so wie du den vor Jahren noch hattest. Das wirkt viel natürlicher. Du bist dann die Ursache und das Symptom los. Beziehungsweise deutlich weniger, wenn dann noch was übrig bleibt.
Dann würden wir das
Symptom noch behalten.
Das heißt, ich merke schon, da ist eine extreme Fachexpertise auch gefragt. Da kann sich nicht mal eben jeder hinsetzen und gucken, ja gut, du hast halt eine krumme Nase und jetzt machen wir mal das und das, sondern dass man guckt, wo sind die Ursachen wirklich, das Problem langfristig dann auch beheben zu können.
Genau, es gibt ja mehrere und dann musst du ja auch unterscheiden zwischen Hyaluron und Botox. Ne? Wie behandle ich die Falten? Es gibt rein muskuläre Falten, es gibt Falten durch Volumenverlust, es gibt Falten, die durch Haltebänder kreiert worden sind. Dementsprechend muss man da schon auch das richtige Mittel wählen und eine wirklich ausführliche Analyse ist notwendig.
Nach welchen Gesichtspunkten nach welchen Punkten sagt ihr, okay, das und das ist ein ästhetisches Gesicht und woran macht ihr das feste, was genau verändert werden muss?
Jedes Gesicht ist ja eigentlich ästhetisch. Du kannst es nur eventuell in feineren Punkten optimieren. Und das ist ja das, was wir in der Analyse machen, wie ich gerade sagte. Wenn wir uns ein Gesicht im Profil angucken und jemand hat eine sehr große Nase, da muss man zum Beispiel das Kinn anpassen, damit man die Verhältnismäßigkeit wiederherstellt.
Liegt das nicht irgendwo ein Stück weit im Auge des Betrachters? Also was du jetzt zum Beispiel als super schön empfinden kannst, kann ja der Patient total doof finden. Also,
genau, aber deswegen kriegt er ja den Spiegel und wir reden über das Gleiche. Ne? Damit der Patient auch wirklich sieht, okay, das kann ich nachvollziehen. dem stimme ich zu, dem stimme ich eher nicht zu. Ne? Das ist ein offener Dialog, den wir da führen, und der Patient entscheidet in letzter Instanz, was gemacht wird und was nicht.
Das heißt, an der Stelle ist ja dann auch ganz klar Vertrauen wichtig, zu sagen, definitiv, hey, ihr habt da das Auge für und ihr werdet mich schon da irgendwie nicht verbasteln und mir das Richtige empfehlen.
Zu einem das, zum anderen, wenn es gerade so Nase, Kinn geht, ne? Das sind ja so Sachen, wo man sich das einfach oft schlecht vorstellen kann. Da hilft uns die moderne Technik. Und zwar können wir dann vorher einfach ein Bild machen von der Person im Profil und dann mit Facetune die Nase so anpassen, wie wir das ungefähr machen würden. Und dann sagen doch die meisten Patienten, ach ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ah, ne? Und können das dann genauso behandeln.
Ja, cool, weil kann ich mir vorstellen, dass wenn man da sitzt und da jetzt sich nicht so das so richtig vorstellen kann, dass es da auf jeden Fall hilft. Nachdem ihr quasi diese ganze Gesichtsanalyse durchlaufen habt, diesen Teil drüber gesprochen habt, was ihr machen wollt, was man machen kann, welche Behandlung ihr in Betracht zieht, was passiert im Anschluss daran, wenn ihr sagt, okay, wir wollen jetzt die Nadel setzen?
Dann kommt erstmal ein ärztliches Aufklärungsgespräch. Wir erzählen einmal erstmal was zu unserem Produkt, welche Produkte wir benutzen und auch die Unterschiede zwischen Botox und Hyaluron. Je nachdem, mit welchem Stoff dann auch gearbeitet wird. Und danach dann natürlich auch die Risiken einer Behandlung. Die werden dann auch einmal ausführlich mit dem Patienten besprochen. Und nach der Unterschrift kann es dann losgehen.
Was sind so die größten Risiken, die im Folge einer Behandlung bei euch entstehen können?
Ja, also bei Hyaluronbehandlung ist mir der Klassiker oder der das Schlimmste, was passieren kann, der Gefäßverschluss. Das ist, was man immer so hört, und bei Nasenverspritzung, Erblindung, das hat im Endeffekt alles damit zu tun, dass Hyaluron im Endeffekt ein dickflüssiger Stoff ist und dass man im Gesicht Gefäße hat. So, wenn man jetzt natürlich dickflüssiges Material in Gefäß spritzt, kann dieses das Verstopfen und das anschließende Gewebe eventuell schlechter durchbluten. So. Wie wahrscheinlich das ist eine ganz andere Frage. Ne? Dass es natürlich passieren kann, und es ist auch schon passiert.
Bei euch jetzt auch?
Nein, bei uns nicht. Aber ich glaube weltweit vier Jahr oder so.
Es gibt ein paar, natürlich gibt es diese Komplikation, die ist sehr, sehr selten. Aber genau deswegen geht man auch zum Arzt. Der Arzt hat die Anatomie des Menschen sehr genau studiert. Der weiß, wo die Gefäße im Gesicht langlaufen. Und mit welchen Spritzen, welchen Nadeln, in welchem Areal, wie tief, wie hoch gearbeitet werden muss, um Komplikationen einfach zu minimieren. Des Weiteren bist du als Arzt auch dazu berechtigt, ein Medikament zu spritzen, was Hyaluronsäure direkt wieder auflöst. Das ist eine Risikoversicherung für dich. Das heißt, sollte mal irgendwo ein Gefäß zugehen, kann man es mit Thylase wieder freispritzen. Genau.
Zudem zum Beispiel in Risikogebieten, wo wir genau wissen, alles klar, in der Nähe ist ein Gefäß. Dort arbeiten wir dann auch vorzugsweise mit stumpfen Kanülen, das heißt, wir machen nur ein Eintrittsloch und unterspritzen dann mit stumpfen Kanülen, wo dann im Fall, wenn man auf ein Gefäß trifft, das zur Seite schiebt und nicht aufspießt und dann Hyaluron da rein injiziert.
Ja, klingt für mich als Laie jetzt erstmal total schockierend, wenn ich so höre, okay, es kann tatsächlich zur Erblindung auch kommen. Also, aber wie ihr gerade schon gesagt habt, es geht dann am Ende des Tages um die Frage, wie wahrscheinlich ist das Ganze und alles
so, im Leben. Ist auch wahrscheinlich. Es kann auch sein, dass du, wenn du hier aus dem Haus gehst, vom Flugzeug, von abstürzenden Flugzeugen bestürzt.
Ja, klar.
Theoretisch. Ist
aber
sicherlich schon vorgekommen.
Nichtsdestotrotz ist es ja da wichtig.
Dann das gehört zur ärztlichen Aufklärung dazu. Absolut. Es liest sich alles immer so ein bisschen wie eine Packungsbeilage, wie bei Medikamenten. Du bist aber rechtlich angehalten, das zu erzählen. Dementsprechend machen wir das auch. Und wir fühlen uns auch verpflichtet, das unseren Patienten mitzuteilen. Ganz klar.
Du bist ja jetzt gerade auch auf das Thema Hyaluron eingegangen. Thema Botox. Ich kenne das nur mal, wenn ich mit meiner Mom so drüber quatsche, die dann immer sagt, so finde ich es ja. Das ist absolutes Nervengift und da sterben die Zellen von ab und machen das so.
Das ist absoluter Blödsinn. Also man muss sagen, wenn man das mal physiologisch betrachtet, wir unterbrechen die Verbindung von Nerv auf Muskel. So, das geschieht in einer Synapse. In der Synapse wird Acetylcholin, das ist ein Neurotransmitter, ausgeschüttet. Der kommt an den Muskel und gibt dem das Signal anspannen. So.
Für den Patienten können wir das mal, oder für den Zuhörer können wir es so erklären. Wenn ich einen Ball habe und ich bin der Nerv und du bist der Muskel und ich werfe dir diesen Ball zu und du fängst den, dann spannst du dich an. Und genau diesen Ballwurf, den unterbrechen wir.
Kann das rückgängig gemacht werden, wenn diese Nervenbahn quasi gekappt wird und ich den Muskel nicht mehr anspannen kann durch Botox, sorgt das natürlich dann irgendwo erstmal dafür, okay, ich kann den Muskel nicht mehr anspannen, dadurch kann keine Falte mehr in meinem Gesicht entstehen. Mhm. Das habe ich soweit verstanden. Das Problem ist nur jetzt, ist das rückgängig zu machen? Ja, weil ich stelle mir Botox. Das ja total tragisch vor, wenn ich meine Muskeln nicht mehr anspannen kann. Ich meine, man braucht ja irgendwo auch seine Mimik im Gesicht.
Botox wirkt ja nicht für immer. Also Botox wirkt für 3-4 Monate, in der Regel so 4 Monate, und dann lässt das auch wieder nach. Also so ist es jetzt nicht irreversibel, wenn man Botox spritzt, dass es dann aufhört. Also was man erreichen will, ist, dass der Muskel langfristig gelähmt ist, dass der sich abbaut auch. Das ist wie wenn Henrik und ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, werden die Muskeln auch weniger. Das ist genau so mit den Muskeln im Gesicht. Und dann hält das auch länger. Aber es ist nicht so, dass wenn man einmal irgendwie was schief gegangen ist, dass das für immer so bleibt.
Woher kommt dann dieser wahnsinnig schlechte Ruf vom Botox?
Also, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen nennt man es Nervengift, weil es ein Neuromodulator ist. Und Botox war oder ist ja auch gefährlich in höheren Mengen. Es gibt ein Bakterium oder es entsteht durch ein Bakterium, das dieses Gift produziert. Und in diesen hohen Mengen kann man sich vorstellen, also der Atemmuskel ist auch ein Muskel, der gelähmt werden kann. Das heißt, wenn das Botox systemisch wird, also in die Blutbahn gelangt und auch zu diesen Muskeln gelangt, die Dosierung hoch genug ist, kann man irgendwann nicht atmen.
Aber man muss sagen, diese Dosierungen werden in der Praxis gar nicht benutzt.
Nein, das sind ganz andere Dosen.
Man muss sich vorstellen, dein Atemmuskel ist, sag ich mal, wie ein großes Kotelett oder ein Riesenschnitzel. Also ist ein großer Muskel und deine mimische Muskulatur ist mini. Dementsprechend benutzt man auch geringe Dosen und selbst wenn wir Botox in die Blutbahn spritzen sollten, passiert da absolut gar nichts.
Ein weiterer Punkt, denke ich noch, wie das zustande kommt, ist natürlich, wer darf Botox spritzen? Das sind Ärzte. Wer macht den Großteil der Beauty-Behandlungen aus? Wahrscheinlich noch sind Heilpraktiker. So, ne, da muss man sich auch überlegen, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die sagen, ja, wenn da Kunden kommen, ja, ich habe Falten in der Stirn, wie sieht's aus mit Botox?
Sagen, ah, nee. Mal auch unter der Hand gespritzt.
Nee, ja, aber trotzdem, ne, sie sagen dann, ja, eher mit Hyaluron unterspritzen, was wir sagen, das ist absoluter Quatsch, aber das bieten denen ihren Kunden an, anstatt dass die einfach den Kunden für sich zu gewinnen, anstatt den weiterzuleiten. Es ist jetzt nur gemutmaßt, aber so kann ich mir das vorstellen.
Ja, ich verstehe. Also ist ja wahrscheinlich wie mit allen Dingen im Leben so, die Dosis macht am Ende des Tages immer richtig. Das Gift. Und es ist auch mal die Frage, wer behandelt letzten Endes dann? Hat derjenige wirklich Ahnung davon? Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, scheint es ja immer noch so ein Ding zu sein. Und ich glaube auch, dass durch Social Media dass die Nachfrage auf der einen Seite höher wird, aber auch eben das Angebot immer mehr Leute aus dem Boden schießen, die Botox-Unterspritzung, die Hyaluron-Unterspritzung zu super günstigen Preisen eben auch anbieten. Wo seht ihr da so die größten Gefahren durch solche aufkommenden Trends?
Also es ist natürlich so, wir erleben ja auch viele Korrekturen bei uns in der Praxis, die von extern kommen. Ne? Und dann sind das meistens so 99-Euro-Unterspritzung, wo dann uns die Patienten im Nachhinein auch sagen, ach, ist ja cool, dass ich über eine halbe Stunde hier bei euch war mit der Behandlung. Und dann denken wir, wie warst du vorher nicht? Nee, das hat 5 Minuten gedauert. Dementsprechend, du musst dir Zeit nehmen für deinen Patienten, um Risiken zu minimieren. Du musst den Dialog suchen, du musst hören, was möchte dein Patient. Und dann kannst du dementsprechend auch nachher Qualität anbieten.
Was sind da so Dinge, auf die man als Kunde achten kann? Okay, zu dem und dem Arzt, zu dem und dem Heilpraktiker, wie auch immer, zu der und der Spritztante kann ich gehen oder eben nicht. Von sowas sollte man auf jeden Fall die Finger lassen.
Zunächst sollte man schon nach einem Arzt gucken. Da hat man dann wirklich die Risikoversicherung, wie ich gerade schon gesagt hatte, über die Hyalase, die anatomischen Grundkenntnisse, dass diese Sachen wirklich erworben sind während des Studiums, dass man sich sicher sein kann, mein behandelnder Arzt weiß gerade, was er macht. Ne? Mhm. Und dementsprechend denke ich schon, dass man sollte zu einem Arzt gehen und man sollte nachher auch eventuell über Mundpropaganda. Mhm. Das ist eine gute Sache. Leute kommen über Erfahrung und Erfahrung ist immer viel wert.
Nun seid ihr beide ja noch recht jung, sprich ihr könnt noch gar nicht so die Lebenserfahrung, die ja, Berufserfahrung,
da muss ich direkt mal intervenieren.
Ja.
Also,
ja. Also was ich, glaube ich, sagen will, ist, dass wir zum Beispiel einen viel, viel höheren Umsatz an Patienten haben als viele andere. Wenn da jetzt ein Professor ist, der sein Leben lang operiert hat und jetzt ja, noch Unterspritzung anbietet, wie es ja so oft ist, dass es neben der operativen Tätigkeit noch so minimal invasive Sachen gemacht werden, wie Hyaluronunterspritzung, Face Contouring und Botox, dann wird das bei weitem nicht so häufig gemacht wie bei uns. Wir machen ja nichts anderes, muss man sagen. Mhm. Und da muss man schon unterscheiden, wer ist da erfahrener, der das seit, was weiß ich, 10 Jahren ein paar Mal die Woche macht, oder wir, die das jetzt seit wenigen Jahren aber in so einer hohen Frequenz machen, dass es für uns absoluter Alltag ist.
Uns nachts aufwecken und wir machen da völlig egal. Und die andere Sache ist ja auch der Blick für die Ästhetik. Und ich glaube, gerade junge Leute wissen ganz genau, was Trend aktuell ist, was gut aussieht. Wir befassen uns noch damit. Wir sind ja jetzt auch nicht die typischen Ärzte. Wir laufen nicht im Kittel rum. Wir sind durchtrainiert. Wir heben da uns ja ein bisschen ab. Dementsprechend haben wir da einen ganz anderen Blick für Ästhetik.
Ich habe da eine ganz nette Anekdote. Und zwar habe ich auch mein PJ in der plastischen Chirurgie gemacht und der leitende Oberarzt, der war ja, vom älteren Semester, natürlich super erfahren, super Chirurg, fand aber, dass die Nippel oder die Brustwarzen bei der Bruststraffung noch schön groß sein sollten. Ja, also das hat dann natürlich bemängelt, immer bei den jungen Assistenzärztinnen oder den jungen Ärztinnen, die das ihrer Meinung nach kleiner gemacht haben, was natürlich schöner finden oder was ich glaube, die jüngere Generation generell schöner findet, anstatt so Untertassenteller große Brustwarzen. Und irgendwann in der Frühbesprechung hieß es dann, wurde dann mal der Mut zusammengefasst und wurde dann an den Leitenden Oberarzt gesagt, meinen Sie nicht, dass wir wissen, was besser aussieht? Ja, das war ganz witzig.
Ja, es ist halt wie so oft, dass man da ganz klar gucken muss, okay, sind es immer die weißen Ärzte im Kittel, die seit Jahren vielleicht was ganz anderes machen, immer die unbedingten Experten auf ihrem Gebiet, oder sind es vielleicht die Leute, die sich halt dann spezifisch eben auf das eine Thema spezialisieren?
Genau, wir machen ästhetische Medizin, nicht nur Medizin, ästhetische Medizin. Dementsprechend sind wir nicht die Ärzte in Weiß, sondern die Ärzte im Hemd und die darauf achten, dass das, was man macht, auch gut aussieht.
Das heißt, ihr sprecht auch eben ganz bewusst eine jüngere Zielgruppe
an? Gar nicht,
an, oder?
Überhaupt nicht. Wir sprechen das Feld durch an. Warum sollte denn eine 60-jährige Person nicht aussagen, ich möchte was für mein Alter tun? Jeder kann gut aussehen für sein Alter und dementsprechend haben wir da keine spezifische Target Group, sondern jeder, der was machen lassen möchte, den beraten wir ausführlich und freuen uns natürlich darüber.
Ich hatte mir ganz am Anfang die Frage gestellt, wie so der klassische Durchschnittspatient aussieht, der zu euch kommt. Den kann man also dementsprechend gar nicht so beschreiben. Schüttelst schon
das,
den Kopf.
Das geht nicht. Ich denke, da kommt durch die Bank jeder.
Kreuzquerbeet.
Mhm.
Und jeder hat ja immer irgendwas an sich, was ihm nicht gefällt. Mhm. Der eine sagt, meine Güte, ich hab ein Grübchen. Der andere sagt, ich habe ein bisschen eine schiefe Nase. Der andere sagt mal, meine Zähne sind schief. Der andere sagt, ja,
keiner ist perfekt. Und das ist auch nicht unser Anspruch. Also Perfektion ist unerreichbar. Das liegt auch im Auge des Betrachters. Unser Ziel ist wirklich, dass der Patient im Endeffekt zufrieden ist, den Makel eventuell beseitigt hat, den ihn stört, und dass er da mit einem glücklichen Gefühl nach Hause geht.
Okay, sprich, also dieser Selbstoptimierungszwang, den er, oder was heißt Zwang, Wahn, oder dieser Drang nach Selbstoptimierung, Perfektionismus, den ihr da am Anfang angesprochen habt, dem Ganzen sind halt quasi Grenzen zu setzen und zu sagen, so ja, man muss sich selber optimieren und man kann was an sich machen lassen, aber eben irgendwo ein Stück weit bis zu einem gewissen Limit.
Natürlich, aber jeder, wie er möchte.
Ne? Genau.
Jeder, wie er möchte. Und
liegt das nicht irgendwo in eurer Verantwortung als Arzt zu sagen, okay, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter, jetzt übertreibst du, oder jetzt wird das Ganze zu viel, jetzt hat es irgendwie was Krankhaftes, weil man hört ja auch immer wieder so, dass es wie so bei so einem Tattoo ist, wenn man einmal angefangen hat,
ja, ich glaub,
man nicht
das
mehr
sind
auf.
Wieder bei der Frage, ne? Ich glaube, also, das ist ein Vorurteil jetzt, dass ihr euch vorstellt, dass alle Patienten, die zu uns kommen, krankhaft sind. Das ist ja gar nicht so. Es sind die kleinen Mängel und Natürlich haben wir Leute, die häufiger zu uns kommen und auch häufiger was machen, aber die sehen auch noch natürlich aus. Es sind vielleicht 0,5%, die sich dann wirklich von der Masse mal deutlich abheben, wo man sagen würde, okay, ein bisschen, der ist drüber. Mhm. Ja?
Aber ich muss nachfragen, weil es ist ein großes Thema in der Gesellschaft und ich glaube auch, dass wegzudiskutieren und zu sagen, okay, es sind ja nicht so viele, aber ich glaube schon,
weißt du doch gar nicht.
Ja.
Das weißt du doch gar nicht, wie viele Leute was machen lassen. Und es lassen so viele Leute was machen, was schön natürlich aussieht. Dir fallen nur die Leute auf, die drüber sind.
Genau, es geht ja um diesen kleinen Prozentteil. Kann man da nicht, liegt und dahingehend, ja, wir reden davon, es sind ein Großteil der Leute, die mit sich selber im Reinen sind, die sagen, hey, ich möchte was Kleines verändern. Da bin ich absolut d'accord mit euch. Aber es gibt diesen einen kleinen Prozentteil an Leuten, wo es krankhaft wird, wo es nicht mehr gesund wird.
Aber warum? Ja, okay, genau, wo es nicht mehr gesund ist.
Genau, und da frage ich, da muss ich nachfragen, liegt das nicht in eurer Verantwortung als Arzt, da zu sagen, hey, arbeite an deinem Selbstwertgefühl. Dahingehend die Frage.
Definitiv, wenn es um das medizinisch Notwendige geht, oder sagen wir, wenn es um das Gefährliche geht, ne, wenn es ungesund wird, dann absolut. Mhm. Dann sagen wir da auch, nee, machen wir nicht, weil das Risiko an Komplikationen ist extrem erhöht. Das lohnt sich dann für uns auch nicht. Also rein jetzt aus dem ökonomischen Sicht auch gar keinen Grund für uns, das zu machen. Aber das bisschen, was wir da verdienen, im Vergleich zu den Komplikationen, die wir haben, im Vergleich zu dem Ruf, den wir da uns generieren, für sagen, ja, okay, der war bei Aesthetify, ne, das ist natürlich keine gute Werbung für uns. Zudem sind Henry und ich sehr oder Fans von Natürlichkeit und beraten auch dahingehend. Mhm. Dieser schlechte Ruf, der kommt daher, weil Schönheitsoptimierung immer noch ein Tabuthema ist. Wird zwar deutlich weniger, aber immer noch ein Tabuthema. Dementsprechend redet nicht jeder darüber und es fallen nur die Dinge auf, die schlecht gemacht sind oder völlig drüber sind. Ne? Ja. Also die man natürlich auch in der Öffentlichkeit, in den Nachrichten und Schönheitsskandale hier und da, auch von aus Übersee. In Deutschland ist das ja noch sehr viel konservativer als zum Beispiel in Amerika.
Guck dir den Briten kennen an. Ja, vielleicht kennst du den, der sich wie den Barbie Ken operieren lässt ohne Ende. Das ist krankhaft, aber dem kannst du auch erzählen, was du willst. Er macht es trotzdem. Mhm. Ne? Und du kannst natürlich, wenn du jetzt eine junge Person hast, wo du vielleicht ein bisschen Einfluss drauf hast, kannst du was zu erzählen. Aber die Leute, die drüber sind, die sind vom Kopf drüber. Da kannst du auch sagen, wie du möchtest oder erklären, wie du möchtest. Die machen ihr Ding.
Für die ist es auch recht schwer, noch einen Arzt zu finden, der das macht. Ja, tatsächlich. Teilweise unterspritzen sie sich dann selbst. Ja, gibt es viele, die das auch selbst machen. Die kommen dann irgendwie an das Produkt ran, bestellen sich das im Internet. Dann ist das,
das ist höchst gefährlich.
Das ist absolut höchst gefährlich, wenn man das, man weiß zum einen, man kennt sich nicht aus, was bestelle ich mir. Dann kommt man natürlich nur an von unseriösen Seiten teilweise und dann unterspritzt man das sich selber mit der fehlenden Erfahrung und dann kann das nur nach hinten losgehen.
Ja, interessant, das mal so einfach aus eurer Sicht zu hören, weil ich glaube, dass das halt wirklich ein Thema ist, was die Gesellschaft einfach spaltet, wo die einen sagen so, ja, okay, soll jeder machen, was er möchte, und die anderen, ich meine, wir kennen es ja alle, die Bewegung Body Positivity, und seid doch so zufrieden.
Es ist das gesunde Mittelmaß wieder. Mhm. Ne? Also, ja. Klar, muss man sagen, kann man es übertreiben und dann mit den medizinischen Risiken ist natürlich dann nicht zu spaßen. Auf der anderen Seite ist es dein Körper.
Und wir können dir versichern, es sind mehr Leute unterspritzt, als du denkst.
Ja. Da sprecht ihr ein anderes spannendes Thema eben an. Kommen viele Leute zu euch, die sagen, okay, oder vielleicht auch, ihr habt ja auch ein bisschen was an Prominenz und Influencer bekannt, um da mal einige zu nennen, zum Beispiel Dolly Buster oder auch die bekannte Influencerin,
Carina Spack,
Doreen Petrova, also so einige bekannte Leute auch. Habt ihr da auch Leute bei, die zu euch kommen und ganz bewusst sagen, so, ja, bitte mal nicht erwähnen, dass wir hier was haben machen lassen?
Sicherlich haben wir auch Influencer, denen wir das natürlich gerne anbieten, dass wir das als Kooperation laufen lassen, weil ist natürlich gute Werbung für uns. Die dann aber ganz klar sagen, nee, ich will nicht, dass das jemand weiß, oder es ist nicht für gut für meine Zuhörerschaft. Die denken, also ich bin natürlich. Und dann machen die natürlich trotzdem was. Ne? Natürlich schön, ne? Aber es soll nicht auffallen. Aber das ist genau das, was wir liefern können.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch gerade dieses das Allerwichtigste am Ende des Tages, nämlich offen drüber zu sprechen, genauso wie ihr auch sagt, ja, wir haben auch was machen lassen und es sollte halt einfach nicht mehr so dieses Tabuthema sein, zu sagen, hey, A, ich habe was machen lassen, B, ich habe Filter benutzt oder gefotoshoppt oder wie auch immer. Ich glaube, dieses ganze Thema mit Social Media und alles ist nur noch fake und alle eifern da irgendwas hinterher, was nicht mehr realistisch ist. Ich glaube, dem Ganzen könnte so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen werden, wenn man einfach offener darüber sprechen würde und auch dazu stehen würde, wenn man A, was machen lassen hat oder Photoshop benutzt. Eben da gar nicht so ein Ding drum machen, so dass es so schlimm ist, dass man es macht, sondern einfach, dass man ehrlich an der Stelle ist.
Ja, aber das ist ja egal, um welches Thema es geht. Es gibt immer eine Opposition und allen recht machen kann man es auch nicht. Also sollte es jeder so machen, wie er es selbst für richtig hält.
Auf jeden Fall. Jetzt zum Abschluss würde ich euch noch ganz gerne einmal fragen, so, was so vielleicht skurrile Geschichten sind aus eurem Berufsalltag, Erlebnisse, wo ihr sagt so, okay, das war echt abstrakt, absurd, die wir so mitgenommen haben aus den Jahren jetzt in der Praxis.
Ich finde gar nichts absurd, muss ich sagen.
Nee. Und auch nicht also manchmal komische Situation ist, wenn Leute zu uns kommen und dann zum Beispiel alle Hüllen fallen lassen, so aus dem Nichts und sagen, guck mal hier. Dann
wird ja, meine Schamlippen sind meine zu lang.
Okay. So, dann hat man die Tür noch nicht mal geschlossen. Und dann, wir sollten vielleicht erstmal die Tür zumachen. Schau dir mal meine Brüste an. Ne? So, sowas. Ne? Also auch wenn... wenn wir im Endeffekt keine Brust-OPs machen bei uns. Wir machen ja wirklich nur minimalinvasiv. Aber die wollen natürlich oft die Meinung von uns haben, weil sie uns vertrauen, weil sie denken, wir haben das Auge für die Ästhetik. Wir kennen uns ein bisschen auch in der Plastikchirurgie aus.
Definitiv.
Dementsprechend kommen da ab und zu mal ein paar skurrile Situationen zustande, wo dann es intimer wird, als man es erwartet hätte. Genau.
Aber ansonsten.
Aber ich glaube, dahingehend auch, einem sollte nichts peinlich sein, unangenehm sein, da offen mit euch drüber zu reden.
Absolut. Nein, gar nicht.
Ja, wir haben eine ärztliche Schweigepflicht. Von daher bleibt auch alles da in dem Zimmer.
Was sind da Momente und Ereignisse, für die ihr besonders dankbar seid oder Erfahrungen, die ihr sammeln konntet, wo ihr jetzt rückblickend sagt, okay, das
ist... Wenn der Patient super happy ist nach der Behandlung. Es sind meistens die Nasen, die auch Tränen vergießen.
Freudentränen
dann auch. Freudentränen, ja, die dann in den Spiegel schauen und dann wirklich schluchzen.
Keine Schmerzen haben und nach 5 Minuten einfach das haben, was sie sich immer erträumt hatten. Und das ist schon schön, das macht auch Spaß.
Ja,
und dafür bezahlt zu werden, ist noch besser.
Ein erfüllendes Gefühl, ist, zu wissen, okay, wir haben da jemanden glücklich
total,
mit am Ende total. Des Tages und noch dran verdient. Ne?
Ja,
das Win-win ist für beide Seiten.
Ja, eben.
Wirklich befriedigend tatsächlich.
Ja. Gab es auch schon mal Situationen, wo jemand total unzufrieden war mit dem Ergebnis? Oder super unzufrieden zu euch gekommen ist auch?
Ja, also wir haben externe Arbeiten, die wir natürlich korrigieren. Das sind meistens die Lippen. Wir hatten aber kein Mensch ist unfehlbar. Du hast, wie wir gerade schon gesagt hatten, diverse Risiken auch dabei, wenn zum Beispiel Schwellungen auftreten nach der Behandlung. Der Patient kann das oft nicht einschätzen und wir können das predigen am Tag der Behandlung. Es wird schwellen, es wird schwellen, es wird schwellen. Wir kriegen die nächsten Tage immer die Nachrichten und meine Lippen sind so geschwollen und die eine Seite ist größer als die andere und dann sagen wir, das ist die Schwellung, wir müssen auf der einen Seite öfter stechen. Das gehört natürlich dazu, ja. Da hat man dann natürlich auch mal einen unzufriedenen Patienten, der dann wieder reinkommt in eine Praxis, dann beruhigen wir den, geben nochmal ein Kühlkissen mit, eine Ibuprofen und...
Also auf lange Sicht hin sind doch alle zufrieden mit ihren Ergebnissen.
Wir bieten ja auch immer, es ist jetzt nicht so, dass wenn man die Behandlung bei uns hatte, dass der Patient dann abgeschrieben ist, sondern wir bieten wirklich intensiven Patientenkontakt, das heißt, wenn jemand unzufrieden ist, bitten wir auch darum, dass man sich bei uns nochmal vorstellt, nochmal reinkommt und dann schauen wir uns das an und können das nachher korrigieren. Wie wir schon gesagt haben, Hyaluron, wir können Hyalase spritzen, wir können das alles wieder auflösen. Nichts ist da permanent. Ja, dementsprechend, wenn man wirklich im schlimmsten Fall extrem unzufrieden ist, spritzen wir Hyalase und es ist wie vorher.
Ja, super spannend, dazu sagen, hey, wir sind da immer im aktiven Austausch mit unseren Patienten, mit unseren Kunden, um eben für alle das beste Ergebnis zu schaffen.
Ganz wichtig für uns ist ja auch nicht unbedingt, dass wir jetzt super viel Geld verdienen aktuell. Wir wollen ja wachsen. Ne? Unser Ziel ist ganz klar, uns auszubauen, Aesthetify wirklich zur Marke zu machen. Dementsprechend ist das alles Investition für uns. Nicht das Geld, was wir jetzt verdienen, sondern der Ruf. Mhm. Das ist ganz wichtig für uns und da zählt natürlich auch der intensive Patientenkontakt.
Also Patientenzufriedenheit ist oberste Priorität und so sollte es auch bleiben, weil man kommt nur dahin wieder, wo man sich auch wohlfühlt. Und,
ja, der Ruf eines Arztes eilt einem meistens schon um mehrere Ecken voraus. Ne?
Ja.
Du hast, oder ihr habt jetzt gerade schon beide in Richtung Zukunftsvision gesprochen. Wo seht ihr die Zukunft oder beziehungsweise die Möglichkeiten, die die Chirurgie in den nächsten Jahren in Bezug auf Schönheit offen hält? Wo wird sich das Ganze hin entwickeln?
Die Chirurgie oder die
plastische Chirurgie?
Oder die minimal
die plastische Chirurgie als auch euer spezifischer Bereich, die minimalinvasiven Eingriffe?
Also bei uns persönlich wird es ja jetzt erstmal so sein, dass wir uns vergrößern. Aesthetify bekommt mehrere Läden. Genau. Der nächste wird in Süddeutschland Konstanz sein und in Essen jetzt demnächst einer.
Wir haben jetzt vor kurzem erst eine GmbH gegründet, also wir sind jetzt Aesthetify GmbH und werden uns dementsprechend dann jetzt vergrößern. Mehrere Standorte.
Mehrere angestellte Ärzte. Wir werden aber auch rein nur mit Ärzten arbeiten. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Ja, das heißt, erstmal der Ausbau des Business, des Geschäftes quasi.
Definitiv.
Aber auch, was gibt es noch auf dem Markt, gerade medizinisch gesehen, noch für Möglichkeiten? Mal abgesehen von Hyaluron und Botox.
Die das Chirurgische dann nachher. Ne? Also mit Vollendung des Facharztes, Fettabsaugung, Brustvergrößerung, Straffung.
Kommt ja immer auf den Trend auch an.
Genau, das meine ich jetzt so in Richtung Zukunft. Was sind so Trends, die jetzt
neu aufkommen? Okay, ich glaube, dass viel mit Klonen kommen wird. Dass du zum Beispiel auch deine Haare klonen kannst.
Ja. Okay, darunter kann ich mir gerade gar nichts vorstellen.
Ich hoffe ja darauf, weil ich kriege so langsam kleine Geheimratsecken und dann hoffe ich...
Haarfollikel quasi klonen, die man sich dann wieder implantieren kann, so dass man sie sich nicht irgendwo rausschneiden muss oder... rausstanzen lassen.
Genau, also Stammzellen wird ganz groß im Kommen sein, ja, Genomik, Genforschung.
Auch mit Fettgewebe für Brüste zum Beispiel interessant. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es kommt auf den Trend an und es gibt natürlich skurrile Sachen, oder alles war mal skurril. Ne? Der erste, der sich die Lippen unterspritzen lassen hat mit Hyaluron, war skurril. Was aktuell
Silikon.
Oder Silikon, stimmt, das war noch permanent. Was aktuell eher skurril ist, sind zum Beispiel Penisvergrößerungen oder Verdickungen mit Hyaluron. Ne, wer weiß, vielleicht wird das mal irgendwann der Trend, ich habe keine Ahnung.
Ist auf jeden Fall möglich, bieten wir auch an.
Ganz diskret, aber nein, sowas ist natürlich eher selten, wer weiß, ne? Das sind so Sachen, die nicht jeder gehört hat.
Also ich merke schon, dem Ganzen sind da erstmal keine Grenzen zu setzen. Nein. Und ihr seid da auch vollkommen offen da. Alles, was neu irgendwie auf den Markt kommt.
Man muss sich auch weiterbilden.
Ja.
Also man muss
mit der Zeit gehen, das glaube ich auch.
Das ist ganz wichtig.
Jetzt ganz zum Abschluss, meine allerletzte Frage wäre dann, wenn ihr jetzt so zurückblickt an euren Start, bevor ihr Aesthetify gegründet habt, was hättet ihr gerne eurem Anfang 20-Jährigen ich selbst so gesagt, hey, welchen Rat hättet ihr gerne im Vorfeld gehört, bevor ihr das Ganze groß
gezogen habt?
Ja, also ich hab's mir, es ist härter, als man sich vorstellt. Also die Selbstständigkeit ist knallhart.
Bei mir ist ja, ich bin gelernter Bankkaufmann. Ich habe vor dem Medizinstudium eine Bankausbildung gemacht. Rückwirkend hätte ich gesagt, ne, vor 2-3 Jahren, warum hast du die Bankausbildung gemacht? Jetzt bin ich absolut dankbar dafür, ne, da wir in die Selbstständigkeit gehen und du schon noch eine ganze Menge davon mitnimmst. Da bin ich glücklich drüber. Also ich würde mir rückwirkend nochmal sagen, mach die Bankausbildung, ist eine vernünftige Sache.
Weißt du? Ja, hat schon viel geholfen.
Ja, ansonsten, was will ich meinem 20-Jährigen ich sagen? Geh studieren. Studieren ist schon was Gutes. Hast nochmal ein paar Jahre für dich, kannst dich selbst finden und Studentenzeit.
War definitiv auch die beste Entscheidung, nach Budapest zu gehen.
Geh nach Budapest, genau. Man
nach Budapest. Hammerzeit gehabt und ja.
Also ich merke schon, vor allen Dingen auf die Bildung setzen, vernünftige Ausbildung, vernünftiges Studium, erstmal die Basis schaffen und dann...
Richtig. Aber auch mutig sein, was selbst zu machen. Mhm. Ne, das definitiv an die jungen Zuhörer, die vielleicht sagen, ich suche eine Motivation. Alles ist möglich.
Richtig, setz dich nur dran, ein bisschen Arsch in der Hose und dann nicht nur bildlich, sondern auch wortwörtlich.
Immer schön pumpen gehen.
Ja, genau. Oh ja, das hilft.
Es ist so witzig, wie oft wir auf unsere Hintern angesprochen werden. Von wegen, ja, hier ist auch Hyaluron drin. Das ist ziemlich witzig.
Okay, das vielleicht jetzt als kleine spezielle Randinfo.
Fitnessstudio hilft. Okay. Im Leben.
Auch für die Synapse, ich meine, die ist erhöht die Sauerstoffzufuhr. Ich glaube, es gibt nichts, was so gut ist wie Sport und gesunde Ernährung, ne? Ja, aber da machen wir jetzt wieder ein ganz anderes Fass mit drauf. Ja, genau. Okay, lieber Rick, lieber Nick, vielen Dank für eure Zeit, für euer schönes Gespräch. Die aufklärenden Worte auch in Bezug auf die Schönheitsbranche. Ich denke, da war für den einen oder anderen vielleicht ein paar neue Sachen mit dabei.
Ja, sollten die Zuhörer Fragen haben, dürfen die gerne auf unser Instagram gehen, statify.de, stellt Fragen. Und,
ja, ich denke, Links werde ich auf jeden Fall verlinken, also eure Praxis, wo ihr zu finden seid, Ansprechpartner seid sicherlich ihr beide, also
richtig,
bei Rückfragen oder bei dem und aufkommenden Wunsch nach einer neuen Nase, nach neuen wie auch immer.
Und unsere bezaubernde Alicia, die sich tagtäglich um unsere Termine kümmert. Mhm. Wunderhübsches Mädchen, alle Männer, die zuhören, solltet da mal gucken.
Okay, in diesem Sinne.
Postfach explodiert jetzt.
Tschüss zusammen.
Ciao.
Ciao.